Die Apotheke wird damit auf gar keinen Fall gestärkt. Man kann eigentlich eher sagen, mit Blick auf die anderen Punkte, die Apotheke wird abgeschafft damit.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt. Heute sitzt mir gegenüber der PZ-Chefredakteur Alexander Müller. Hallo Alex.
Hallo Eve.
Mein Name ist Eve Tibrok, ich bin Redakteurin der PZ und unser Thema ist heute die Apothekenreform.
Wie könnte es anders sein?
Genau. Sie ist jetzt endlich da, Alex. Noch mit heißer Nadel gestrickt, quasi gestern wurde sie veröffentlicht, der Entwurf. Bist du überrascht?
Nee, also die heiße Nadel, meinst du damit unsere Berichterstattung, die muss natürlich dann schnell passieren, weil der Referentenwurf an sich, der ist ja jetzt schon lange, lange unterwegs, wenn man so will. Also wir haben die ersten Eckpunkte bekommen im September, kurz vorm Deutschen Apothekertag, die überarbeiteten dann ein paar Tage vor Weihnachten und seitdem warteten ja alle auf dieses Eckpunktepapier und jetzt ist es dann gestern also rausgekommen, erneut über die Medien, also ich kenne bis jetzt niemanden, der es nicht aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erfahren hätte. Hat das überrascht? Weiß man nicht. Die Eckpunkte wurden über den gleichen Weg lanciert. Ist jetzt müßig darüber zu spekulieren, wer es war. Es deutet einiges darauf hin, dass es direkt aus dem Bundesgesundheitsministerium kam. Denn zumindest der Kollege von der FAZ hat ja auch frisch und frei behauptet, er hätte das exklusiv.
Ja, okay. Ich meine, letztendlich haben ja gerade die Apothekerschaft hat ja die ganze Zeit gehofft, dass nach den Eckpunkten noch ein bisschen mehr drin steht zur wirtschaftlichen Stärkung der Apotheken vor Ort. Das war ja auch das eigentliche Ziel. Wie sieht's denn aus? Erreicht dieser Entwurf dieses Versprechen oder diese Hoffnung?
Nein, also ich glaube, die Hoffnung kann man begraben. Also das ist keinerlei Stärkung der öffentlichen Apotheke. Ich weiß nicht, inwiefern das bei den Honorarfragen auch noch zu hoffen war. Da war ja eigentlich das Ministerium sehr klar, dass da kein Geld im System ist. Es gab ja immer wieder auch die Gerüchte, dass da auch der Bundesfinanzminister Christian Lindner auf der Bremse steht. Jetzt gab es da keinerlei Überraschung, sondern eigentlich eher noch eine Verschlechterung, dass nämlich selbst diese 50 Millionen aus dem Notdienstfonds noch querfinanziert werden, eigentlich aus den Zuschüssen, die für die pharmazeutischen Dienstleistungen vorgesehen sind. Insofern eine Verschlechterung und die Apotheke wird damit auf gar keinen Fall gestärkt. Man kann eigentlich eher sagen, mit Blick auf die anderen Punkte, die Apotheke wird abgeschafft damit.
Ja, und Hauptziel des Ministers war ja auch vor allen Dingen eben die Arzneimittelversorgung durch Apotheken zu stärken. Wie sieht's damit aus? Erreicht der Entwurf dieses Ziel?
Also ich weiß nicht, wie du siehst, ich würde sagen auf keinen Fall, denn die Anforderungen werden gesenkt an vielen Stellen. Also beim Filialbetrieb, bei diesen Zweigapotheken, von denen das Ministerium sich vorstellt, dass dann 100 davon entstehen sollen, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, wie man zu dieser Einschätzung kommen kann. Das heißt, wenn die Anforderungen gesenkt werden, wird zwangsläufig die Qualität gesenkt und davon werden auch die Patientinnen und Patienten betroffen sein. Und was die Apotheken betrifft, natürlich auch, da gibt's keine Stärkung, da gibt's einfach nur Qualitätsminderung.
Ich meine, krass war ja wirklich gerade diese Idee der Filialen, die jetzt noch mehr kommen sollen. Ich meine, was ist da deiner Meinung nach die Hauptkritik? Also letztendlich zum Beispiel diese Zweigfilialen sollen ja eben nur 4 Stunden geöffnet haben, die müssen keine Rezepturen vorhalten. Aber generell, diese Filialen sollen ja auch durch PTAs vertreten werden. Also wie siehst du das?
Genau, also es gibt ja diese beiden Punkte. Es gibt zum einen diese Zweigapotheken, von denen soll jede Inhaberin künftig auch noch 2 eröffnen dürfen. Und da gibt es dann diese genau von dir angesprochenen extrem gesenkten Anforderungen, nur noch 4 Stunden öffnen, keine Rezeptur. Und man weiß ehrlich gesagt gar nicht, also sie soll nur in unterversorgten Gebieten eröffnet werden dürfen. Da bin ich nochmal auf die Definition gespannt, ob das irgendwie angelehnt an Rezeptsammelstellen sein wird. Man muss sich dann auch fragen, wird sich das überhaupt jemals lohnen? Also im Moment gibt es davon noch nicht mal ein Dutzend von diesen Zweigapotheken. Wenn das so ein unterversorgtes Gebiet ist, was ich mir dann vorstelle, in so ganz ländlichen Gebieten, wo es nichts mehr gibt, dann müsste ja ein Inhaber, eine Inhaberin trotzdem irgendwie Räumlichkeiten, Personal vorhalten, in irgendeiner Form zumindest ein Lager da haben. Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht, dass damit jetzt die große Versorgungswende herbeigeführt wird. Und der andere Teil mit den Filialen, da sind ja Lockerungen dahingehend vorgesehen, dass zum einen der räumliche Abstand vergrößert wird, nicht mehr nur noch im benachbarten Kreis. Das heißt, man kann dann eine Apotheke in Berlin und eine Filiale in Hannover betreiben, theoretisch. Gleichzeitig reicht es sozusagen der Inhaber als Apotheker. Also man braucht dann keinen approbierten Apotheker mehr in dieser Filiale. Der Inhaber muss nur noch sicherstellen, dass er 8 Stunden da ist in der Woche. Auch eine deutliche Qualitätsminderung meiner Meinung nach und in letzter Konsequenz die Abschaffung des Berufs des Filialapothekers. Es wird dann keine Filialapotheker mehr benötigen. Also es ist eigentlich wirklich ein Programm zur Vernichtung vieler Arbeitsplätze von Approbierten. die dann ersetzt werden sollen in der Logik durch PTA, wo auch immer die herkommen sollen und wie auch immer sich das auf das Gehaltsgefüge auswirken wird, Klammer auf, Kostenstruktur der Apotheke, Klammer zu.
Ja, das hört sich alles wirklich sehr, sehr problematisch an. Es gibt ja auch schon viel Kritik. Die ersten Reaktionen sind ja durchaus negativ alle. Gibt es denn auch irgendwas Positives jetzt in dem Entwurf, deiner Meinung nach?
Ja, da kann man ein bisschen nachsuchen und man findet vielleicht auch das ein oder andere. BTM, also Betäubungsmittel, sollen künftig in Kommissionierautomaten gelagert werden dürfen. Das ist eine Forderung, also ein Antrag vom Deutschen Apothekertag, der hier umgesetzt wird. Die Skonto-Regelung, also die Wiederfreigabe von Skonti in den Einkaufskonditionen der Apotheken, soll wieder ermöglicht werden in der Arzneimittelpreisverordnung. Das ist ein Vorschlag, der auch, oder eine Forderung, die die Abda jetzt gestellt hat. Muss man dazu sagen, dieses Gesetz, wenn es denn kommt, wird ja frühestens 2025 in Kraft treten und bis dahin kann also nichts passieren. Die Hoffnung der Apothekerschaft war ja eher, dass jetzt beispielsweise im Omnibusverfahren beim MFG das angehängt wird oder dass das Ministerium das per Verordnung, was möglich wäre, regelt. Jetzt ist das also auch auf die lange Bank geschoben und möglicherweise auch bewusst als Verhandlungsmasse da reingeschrieben worden. Also ja, das ist eigentlich ein positiver Aspekt, andererseits, den man sich als Apothekerschaft aber sicherlich früher gewünscht hätte. Dann gibt es noch erweiterte Impfungen, die in Apotheken durchgeführt werden können. Also nicht nur Corona und Influenza, sondern auch verschiedene andere Grundimmunisierungen, die in Apotheken durchgeführt werden können. Kann man sagen, ja, nice to have ist sicherlich eine Stärkung des Berufsstands so nach außen, aber das ist jetzt wirtschaftlich keine große Hilfe.
Und wie sieht es jetzt mit der Honorierung aus? Da war ja auch große Hoffnung, dass da jetzt ein bisschen beim Fixum noch vielleicht passiert oder auch überhaupt Notdienstpauschale. Wie ist da jetzt die Regelung in dem Entwurf?
Wie erwartet. Also die Notdienstpauschale, haben wir gerade schon drüber gesprochen, die soll erhöht werden. Da werden die 21 Cent pro Packung auf 28 Cent erhöht. Das bringt ungefähr 50 Millionen. Die werden abgezogen bei dem Zuschuss, die es für die pharmazeutischen Dienstleistungen gibt. 20 Cent runter auf 13 Cent. Muss man dazu sagen, die pharmazeutischen Dienstleistungen werden im Moment nicht voll ausgeschöpft. Das heißt, da ist Geld im Topf, der jetzt halt etwas langsamer wächst, im Grunde durch diese Maßnahme, wenn sie käme. Insofern wäre da Stand heute mehr Geld im System für die Apotheken. Aber das Ziel muss ja eigentlich sein, die pharmazeutischen Dienstleistungen zu pushen. Da gab es ja auch schon direkt Vorschläge seitens der Abda, dass man diese Millionen, die da in dem Topf liegen, mal direkt an die Apotheken ausschüttet, um eben zu investieren, um diese pharmazeutischen Dienstleistungen auch anbieten zu können. Noch ein Satz zu den anderen Honorarfragen. Das war das Bekannte. Der prozentuale Anteil wird gesenkt in zwei Schritten bis 2026 auf dann 2%. Analog soll das Fixum erhöht werden. Haben wir oft drüber geschrieben. Lest gerne in der PZ nach. Man landet dann 2026 bei 9 Euro Fixum. Letztendlich verlieren die Apotheken trotzdem, weil sie weniger partizipieren an den Preissteigerungen der Arzneimittel, die es ja immer gibt.
Ab 2027 soll ja dann der GKV-Spitzenverband zusammen mit dem Deutschen Apothekerverband über die Honorare verhandeln. Was hältst du davon?
Genau, also das soll ab 2027 gelten. Die sollen dann praktisch mit Inkrafttreten des Gesetzes anfangen zu verhandeln, sollen gemeinsam ein Gutachten in Auftrag geben. Ich nehme wahr, dass es da große Vorbehalte seitens der Apothekerschaft gibt, weil man einfach aus den Erfahrungen gelernt hat, mit diesem GKV-Spitzenverband ist schwer zu verhandeln. Und die haben ja in ihren Stellungnahmen auch schon deutlich gemacht, dass sie da durchaus nicht willens sind, von dem heutigen Fixum aus die Verhandlungen zu starten, sondern eigentlich deutlich drunter. Also das wird mit Sicherheit nicht einfach und ich glaube, da wäre die Apothekerschaft auf klare Vorgaben des Gesetzgebers angewiesen, wie da zu verhandeln ist und in welchen Leitplanken.
Es gibt ja immer wieder die alarmierenden Zahlen, dass immer mehr Apotheken schließen. Letztes Jahr 500 bundesweit, jetzt schon seit Anfang des Jahres im ersten Quartal 150, Tendenz weiter steigend. Verspricht dieser Entwurf, das zu stoppen?
Nein. Also ich wüsste nicht, warum. Es gibt nichts, was für die Apotheken da drin ist, was die Situation so verbessert, dass ich jetzt als Inhaberin sagen würde, es macht mir jetzt eine ganz neue Perspektive auf. Oder siehst du da irgendwas in einem Entwurf, wo du sagst, der wird die Situation der Apotheken massiv verbessert?
Nein, sehe ich auch nicht. Ich sehe, es wird eher umgeschichtet, aber nichts wirklich neu dazu gewonnen. Und das Problem der Filialen ist ja nochmal ein ganz anderes. Wenn dann eben die Expertise eines Apothekers nicht mehr gefragt ist, ist das sicherlich keine Verbesserung. Was denkst du denn grundsätzlich, wie soll die Apothekerschaft jetzt reagieren? Was sollen die jetzt tun?
Gib mal einen Tipp. Schwere Frage. Ja, also wir nehmen jetzt heute hier am Donnerstag auf, also gestern ist der Entwurf veröffentlicht. Heute beraten die Gremien, also heute insbesondere der Geschäftsführende Vorstand Deutscher Apothekerverband, in den nächsten Tagen auch die anderen Gremien. Man wird sich irgendwie dazu verhalten müssen. Der Druck an der Basis ist auch groß. Ich glaube, es ist jetzt, man muss sich wirklich die Frage stellen, wo kann man jetzt was erreichen? Also offensichtlich ist der Zugang zu diesem Minister irgendwie extremst schwierig. Er hat auf nichts reagiert. Die Argumente sind alle vorgebracht worden. Jetzt haben wir einen Referentenentwurf, der ist eher schlimmer als die Eckpunkte. Wird man den noch direkt noch komplett wegkriegen? Wird man den aus dem Kabinett weghalten können? Auch schwierig. Die Hoffnungen ruhen jetzt so ein bisschen auf dem parlamentarischen Verfahren, dass man hat da gewisse Zusagen, sicherlich aus den Regierungsfraktionen auch. Das ist jetzt eine Lotterie, wie man die am besten beeinflusst. Ich denke, der Ruf nach Protestmaßnahmen wird kommen, wird groß sein. Wie die dann ausgestaltet sein müssen, also um da auch die richtigen Impulse zu setzen, also die Entscheidung möchte ich nicht treffen müssen. Ich kann das total verstehen, diesen Impuls zu sagen, so und jetzt schließen wir alle bis Ende des Jahres so ungefähr. Ob das am Ende jetzt bei Abgeordneten zum Beispiel die richtige Richtung bewegt, ja. Das weiß ich nicht. Ich rede mit Abgeordneten, die sagen, ja, das war gut, die Proteste, dass ihr es gemacht habt, aber es hat am Ende auch nicht, ich will es jetzt auch nicht kleinreden, ich will nicht sagen, die sollen das nicht machen. Also du merkst, ich schwimme da auch total wie viele andere. Es ist wirklich mit diesem Minister in dieser Regierung jetzt gerade sehr schwierig, glaube ich, die Interessen der Apothekerschaft irgendwie nach vorne zu bringen.
Ja, ging bis jetzt nicht. Es ist fraglich, ob das jetzt in Zukunft dann anders sein soll. Er hat ja schon den Spitznamen, der Teflon-Minister.
Ja. Also ich hoffe auf die Abgeordneten, um das auch mal ein bisschen positiv zu machen. Die Ampel ist sicherlich jetzt nicht gestärkt aus dieser Europawahl hervorgegangen. Wird man gucken, wie die sich jetzt verhalten, ob es da eher einen Zusammenschluss gibt, nochmal zusammenrücken oder ob die jetzt eher alle komplett ihr eigenes Ding durchziehen. Es gibt ja zumindest aus der FDP die klaren Signale, dass man dem nicht mitgehen wird. Ist auch nochmal bekräftigt worden. Da hoffe ich wirklich sehr, sehr drauf. Und ich glaube, vielleicht als letztes Schlussfazit, die größte Hoffnung ist jetzt, dass dieses Gesetzesvorhaben irgendwie komplett verschwindet und komplett beerdigt wird.
Dann warten wir mal ab. Genau, die Hoffnung haben, glaube ich, viele. Vielen Dank, Alex, für das Interview.
Danke, Eve. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.